my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 4. Juni 2015. Produziert bei Radio Dreikland 102,3 MHz durch Konrad. Drei Themen. Walter Mossmann gestorben. Am Freitag, 29. Mai 2015, starb Walter Mossmann. Ein freies Radio, das heute Radio Dreikland heißt, war einmal eine Idee von Walter Mossmann. Mochten andere singen, die Gedanken sind frei. Walter sorgte dafür, dass sie auch tatsächlich frei zu hören waren. Ein Gespräch mit der Verlegerin Urs Aschbacher, Verlag Die Brotsuppe, die Walter Mossmann in der gemeinsamen Zeit bei Radio Dreikland kennengelernt hat und ihm viele Jahre freundschaftlich verbunden war. Und Jan vom Radio Dreikland. Planet 13. Basel, arm und oder arbeitslos. Was ist eigentlich Planet 13 in Basel? Eine Reise wert, wenn Basel weit, eine Kurzvisite, da Basel von Freiburg nicht so weit entfernt ist. In der Klippigstraße 60 hat das Selbsthilfeprojekt von Armutsbetroffenen für andere Armutsbetroffene und Armutsgefährdete eine offene Tür. Das Internetcafé Planet 13 steht aber allen Interessierten offen. Avi im Gespräch mit Radio Dreikland. Keine Auslieferung an Frankreich oder Spanien. Weit über 50 Menschen versammelten sich am Dienstagabend des 2. Juni 2015, um für die Freilassung von Thomas Kunze zu demonstrieren. Thomas Kunze sitzt seit 7 Monaten in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht Karlsruhe prüft ein Auslieferungsbegehren an Frankreich. Ihm droht eine weitere Auslieferung nach Spanien. Thomas, der nach einer Inhaftierung in Spanien, bei der er in der Haft gefoltert wurde, sich durch Flucht vor 14 Jahren entzog, hatte auf dem Weg über Frankreich möglicherweise diverse Passfälschungen begangen. Wegen seiner Verurteilung in Abwesenheit liegt jetzt ein vom französischen Justizbehörden verfasster europäischer Haftbefehl vor. Weitere Abschiebungen in Karlsruhe am Dienstag. Am 2. Juni kam es in Karlsruhe zu Protesten gegen Abschiebungen aus der Landeserstaufnahmestelle Lea. Laut libertärer Gruppe Karlsruhe wird inzwischen der Protest gegen Sammelabschiebungen größer und kreativer. Um Mitternacht versammelten sich bis zu 60 Personen vor der Lea in Karlsruhe, um gegen eine erneute Sammelabschiebung zu protestieren. Scheinbar aus der Erfahrung der Protestaktionen vor 2 Wochen war die Polizei frühzeitig vor Ort. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass sich die Menschen vor der Einfahrt niederließen. Etwa 3 Stunden lang dauerten die Protestaktionen an, bis der Abschiebebus in der Aufnahmestelle ankommen konnte. Trotz einer weiteren Blockade am Baden Airpark konnte die Abschiebung nicht verhindert werden. Am Dienstag früh um 9.30 Uhr wurden knapp 100 Menschen in Kosovo ausgeflogen. Etwa 1/3 wurde erneut nicht aufgefunden. Schnellabschaltung im AKW Fessenheim, Reaktor 2. Am Mittwoch, den 3. Juni 2015 um 11.07 Uhr gab es wieder mal eine Schnellabschaltung des Blocks 2 AKW Fessenheim. Eine Turbine im Maschinenraum hatte sich abgeschält. Die genaue Ursache werde noch ermittelt. Rekord bei Atlantiklachsen im Rhein. Seit Anfang des Jahres 2015 wurden bisher 142 Lachse gezählt, die den Rhein bei Iffelsheim, Baden-Württemberg, aufwärts schwammen. Der bisherige Rekord lag bei 103 Tieren im Jahre 2002. Das europaweit größte Artenschutzprogramm zum Schutz und zur Wiedereinbürgerung des atlantischen Lachses zeigt Erfolg. Das Zurückkehren ehemals verschwundener Fischarten spricht nach Angabe des Regierungspräsidiums Karlsruhe für eine Verbesserung der Wasserqualität des Rheins.
Ossi, du hast wahrscheinlich Walter zunächst mal aus der Anti-Atom-Bewegung gekannt.
Ja, ich habe ihn kennengelernt, als ich am Öko-Institut gearbeitet habe. Da war ich noch in Freiburg und habe an einer Broschüre mitgearbeitet zum Salzstock in Gorleben. Da hat so ein Hamburger Geologe die Tüchtigkeit dieses Salzbergwerks untersucht. Und dann bin ich oft nach Gorleben gefahren und bin dann auch dorthin umgezogen. Und ich habe Walter in der Zeit kennengelernt. Er war dann auch, da war dann die Platzbesetzung in Gorleben, dieses Dorf, Freies Wendland. Und da habe ich ihn natürlich sehr oft gesehen.
Was war eigentlich Walters Rolle in der Anti-AKW-Bewegung? Er war ja nicht nur Bade und Demo-Mitlatscher.
Nein, das war er nun wahrlich nicht. Ich denke, er war vor allem Mitdenker und Ausdenker. Er hat sich sehr viel ausgedacht. Er hat die Leute zusammengebracht. Leute, die vorher nicht miteinander geredet hätten zum Beispiel. Also das ist vielleicht überhaupt das, weil ich habe Walter ja dann sehr viele Jahre gekannt. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, das ist schon diese Art von Walter, dass er absolut unfähig war, schwarz-weiß zu denken. Also ich sage es jetzt mal so ganz platt. Und trotzdem hatte er immer einen Standpunkt. Er hat sich nicht irre machen lassen, dass man schwarz-weiß denken muss, um einen Standpunkt zu beweisen. Sondern ganz im Gegenteil, je komplizierter ein Problem wurde, umso mehr hat er sich reingeschmissen.
Fällt dir jetzt spontan dazu ein Beispiel ein?
Ja, das waren einfach solche Zeiten, weißt du, wo die Bauern nicht mit den Studenten reden wollten, die Studenten die Bauern doof fanden, die Frauen die Männer doof fanden. Also da gab es viele solche Diskussionen dieser Art und man hat einfach gemerkt, das war ja nach 68, wo es wirklich auch schon so darum ging, dass eben auch, dass man herausgefunden hat, dass Macht auch bedeuten kann oder dass man mächtig sein kann, wenn man eine starke Ideologie möglichst dogmatisch vertritt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es war wirklich so eine Zeit, wo dann K-Gruppen und einfach so um das so im Umwegdenken, das war sehr verpönt. Und das war mit Walter absolut möglich und da hat er einen auch, also besonders mich, ich kann ja jetzt da wirklich vor allem von mir reden, sehr ermutigt und mich auch in Schutz genommen und das hat das hat ihn auch sehr gefreut, dem hat er sehr gefrönt, diesem um die Ecke denken und immer wieder neue Steine aufeinander zu schichten und die Sachen von 100.000 unterschiedlichen Blickwinkeln anzusehen und sich immer zu überlegen, was das wohl alles bedeuten könnte. Und dadurch hat er auch sehr originelle Wege gefunden im Denken, mit den Leuten zu reden und im Überlegen, was könnte man machen. Und gleichzeitig, und das ist das Faszinierende daran, war er ja nie irgendwie ein Mensch, bei dem alles so beliebig daherkam. Gar nicht. Er war ja immer, er hatte immer einen Standpunkt. Also schon sehr beeindruckend.
Einen der Steine, die er aufeinander gesetzt hat oder mit aufeinander gesetzt hat, war auch Radio Dreieckland. Kannst du was dazu sagen?
Das war so, dass damals zuerst hat Walter ja noch im Südwestfunk gearbeitet. Es war aber unmöglich im Südwestfunk auch nur, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Darum muss ich das vielleicht jetzt auch so sagen und erzählen. Es war unmöglich, da etwas gegen Atomkraft zu sagen. Das war total verpönt. Das waren schlimme Leute, die etwas dagegen sagten. Und Walter hat sehr viel dagegen gesagt und hat auch dadurch irgendwann mal kam er dann einfach an eine Grenze oder kamen die beiden Seiten an eine Grenze, wo das nicht mehr weiterging. Und dann hat er sich mit Leuten aus dem Elsass vor allem zusammengetan und das überlegt, ob man nicht so ein Radio machen sollte, was nicht von so einer Meinung abhängig ist. Er hat mir immer erzählt, da kam dann ein Student aus Paris und der hatte einen Sender dabei. So begann das alles. Und dann war es ja so, dass, das war dann aber, das habe ich dann schon wieder mehr mitgekriegt, dann war es ja so, dass Mitterrand für seinen Wahlkampf Piratenradios benutzt hat und als er dann Präsident geworden ist, womit er wohl nicht so unbedingt gerechnet hatte, musste er dann in der gleichen Nacht noch schnell ein Gesetz verabschieden, was die Piratenradios in Frankreich erlaubt hat. Da hat am Anfang Walter auf jeden Fall auch noch da mitgearbeitet, weil er halt die ganzen Leute auch im Elsass kannte, diese Zusammenarbeit zwischen den Elsässer Stationen und Radio Dreieckland zu die zusammenzubringen. Und so haben wir ja jahrelang, lange auf jeden Fall, auch aus dem Studio in Colmar gesendet.
Während es ja in Deutschland verboten war und auch die Polizei
in Deutschland
den Sender
war es
immer
verboten.
Wieder gesucht hat.
Ja, in Deutschland war es verboten und wir haben ja dann 84 beschlossen, dass wir nach Deutschland kommen wieder und öffentlich illegal senden, weil damals wurden dann die ersten Lizenzen an Privatradios vergeben. Wir wurden natürlich damit nicht bedacht, so dass wir uns dann das Recht genommen haben.
Kannst du aus einer späteren Zeit noch was erzählen?
Wie meinst du jetzt das mit der Ukraine?
Zum Beispiel die Ukraine, ja.
Ja, also er hat sich immer sehr dafür interessiert, weil er auch da, Walter war einfach auch ein sehr guter Kommunikator. Da hatte er Freunde, ukrainische Schriftsteller, und aus diesem Grund ist er erstmal, war er oft dort, und dann hat er sich dort auch verliebt und dann war er noch öfter dort. So war das. Und hat sich natürlich dieser ganzen Problematik und Situation angenommen. Damals war das ja die Orangene Revolution. Da war er ja sehr engagiert und auch sehr skeptisch.
Weswegen skeptisch?
Naja, auch dort gab es ja Leute, die ihre Macht auf nicht gerade besonders gute Art ausgeübt haben. Also ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das hängt ja alles mit dieser Zeit zusammen und was da immer war. Aber Walter gehörte einfach immer, egal über welches Problem er gearbeitet hat oder über welche Sache, gehörte er ja immer zu den sehr kritischen Geistern, die sich nicht so schnell vom Blau betören ließ. Ich weiß nicht, ob du diese Zeile aus Sophie Laplier kennst, aber die finde ich, die passt einfach sehr gut zu seinem Leben und wie er gedacht hat. Da gibt es so eine Zeile, die heißt: Trotz des Himmels blauer Blässe fällt in der Straße auf die Fresse, wer sich vom Blau betören ließ. Aber auf jeden Fall war er nicht leicht zu verführen.
Jetzt ist ihm ja das Schlimmste eigentlich passiert, was einem Sänger passieren kann. Er hat aufgrund eines Kehlkopfkrebses seine Stimme verloren. Wie ist er damit umgegangen?
Das war natürlich wahnsinnig schrecklich. Aber das kannst du dir ja vorstellen. Und dann hatte er ja aber das Glück, dass er trotzdem noch sprechen konnte. Am Anfang einfach sehr leise, aber immer besser. Aber halt nicht mehr singen. Und das war natürlich wirklich furchtbar. Aber es hat ihm ja nicht das Schreiben genommen. Er konnte weiter schreiben, sich weiter auseinandersetzen. Aber er war schon sehr schockiert.
Was irgendwie ihn geprägt haben konnte, er ist ja, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war er ja knapp 4 Jahre alt. Dieses Erlebnis des Krieges und kurzes Nachkrieges oder sowas, meinst du, dass das seine Persönlichkeit besonders geprägt hat?
Also ganz sicher, ja, weil er hat ja immer überall auch nachgespürt, was unsere Gesellschaft zusammenhält und was in unserer Gesellschaft so schief läuft, sagen wir mal, in Richtung Gleichschaltung und Mitläufertum, und dass so eine Situation wie damals im Hitler-Deutschland auch zu erklären war. Also er hat sich ja sehr stark damit auseinandergesetzt, das siehst du auch, hörst du auch in seinen Liedern, dass er auf jeden Fall diese Zusammenhänge auch immer hergestellt hat. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass er so diesen lebendigen Widerstand immer vertreten hat. Also wo man nicht sich gegenseitig fertig macht, wenn man nicht genau der gleichen Meinung ist.
Gibt es noch etwas, was du meinst, was ich jetzt nicht angesprochen habe, worüber man noch reden sollte?
Ja, man sollte vor allem lesen, was er geschrieben hat, und hören, was er gesungen hat. Das finde ich schon. Also ich finde, das ist das, was man jetzt tun kann. Und dann findet man das selber heraus.
Servus, Arvi.
Guten Tag, hallo.
Du bist von Planet 13, und in unserer Redaktionssitzung hat einer gesagt, was ist Planet 13? Konnte ich natürlich ein bisschen was dazu sagen, aber wieso aus dem Fluss schöpfen, wenn man zur Quelle vorstoßen kann? Planet 13 in Basel, was macht ihr, was seid ihr?
Das ist inzwischen ein Verein, die Form ist Selbstverwaltung wie beim Kollektiv. Das bestehende Team hat alles aufgebaut, Sponsoren gesucht, Statuten geschrieben. Unsere Statuten sind ganz besonders, sie schützen die Form der Selbstverwaltung. Wir haben zwar Vorstände, aber die sind nur präventiv begleitend, wenn wir mal Hilfe benötigen. Und wir, das Team, sind allesamt Armutsbetroffene, Langzeiterwerbslose, Obdachlose, Altersarmutserfahrene, Asylsuchende. Also ein solidarisches Projekt von den nicht gewollten oder überflüssigen mit einem Gratisangebot für alle, die über keine Gelder verfügen. Also Internetzugang, Sprachkurse, Deutschkurse, Englischkurse, Computerkurse, ein Bildungsangebot, Filmabende, Ausstellungen. Und wir haben fünf Tage an der Woche offen, durchgehend. Bei uns kann man ziemlich alles mal abholen, was man benötigt, um in der Welt zurechtzukommen. Im System, im Apparat Bewerbungen machen, sich bemühen, abgeben, nachweisen, wohin muss ich, wo gibt's Anwälte, wo kann ich gratis schlafen und so weiter und so fort. Ne?
Das heißt, ihr habt ein ziemlich umfangreiches Angebot. Nur mal einen ganz, ganz kurzen Sprachkurs für mich, für den Konrad. Du hast vorhin gesagt, hier, Armutsbetroffene, sagt man in der Schweiz hier nicht auch sozial schwach?
Ja, schon, also ist sozial schwach in Bezug auf das Materielle, gell?
Ja, ja.
Es wird in der Schweiz schon noch nie der Diskussion unterschieden, weil also die Verkappung, dass man ja sozial schwachen oder materiell schwachen gleich auch geistige beschränkte Fähigkeiten auch noch zuordnen, das ist dann auch eine große Diskussion, gegen die wir uns ja massiv wehren. Erwerbslos zu sein heißt ja nicht bekloppt zu sein, sondern in einem System zu arbeiten, wo man systematisch Menschen ausgrenzt in Form von Verschlankungen und Gewinnoptimierung für die Konzerne oder für die Arbeitgeber.
Ja, ich wollte einfach darauf eingehen. Ich meine, man kann es auch ganz einfach sagen, arme Menschen. Und ja, und hier sagt
eben
man...
Mit arm darf das nicht in der Schweiz. Mit arm heißt, was bedeutet arm? In welcher Form ist der arm? Die Armutsbetroffenheit vermittelt dann, dass es eine finanzieller Mangel vorliegt. Zumindest in den Diskussionen bei uns hier landesintern.
Was macht ihr hier in den Diskussionen dagegen, beziehungsweise wie stellt ihr euch jetzt dazu? Wo versucht ihr hier ins Rad, ins Getriebe einzugreifen?
Wir sind bei vielen Gremien und Kommissionen vertreten. Wir vertreten das Planet 13. Wir haben daneben noch eine sozialpolitische Gruppierung, die Liste 13. Mit denen gingen wir auch an die Wahlen. Und bis zum Bund gibt es soziale Kommissionen, dort beim Gewerkschaftsbund auch. Und wir sind damit vertreten, weil in der Schweiz ging dann 2014 ein heftiger Wind vor. Die Wahlen stehen an, die neuen Wahlen zum 100. Mal hat man die sozial Schwächsten wieder hervorgegraben und angegriffen. Man wollte die Sozialhilfe ganz stark kürzen, dass praktisch die meisten fast obdachlos geworden wären. Und all diese undifferenzierte, massenpopularistische Diskussionen, die da losgehen, gegen die wehren wir uns. Wir wurden auch eingeladen, bis bei Sendegefäßen im Schweizer Fernsehen unseren Part einzubringen. Ja, doch, und wir bekamen auch von Hund und Kunst, von armen und von sehr vermögenden Menschen sehr positive Reaktionen, weil viele sind ja nicht damit einverstanden, indem es so weit geht, dass der sogenannte soziale Frieden einfach mal gleich mal kaputtgeschlagen werden wird. Dann entstehen natürlich ganz andere Kräfte und andere Anliegen und andere Vorgehensweisen. Nicht?
Und ja, das heißt, ihr tut Armut auch dokumentieren. Was jetzt hier interessant ist, beziehungsweise ich kenne euch natürlich immer wieder, indem ihr den Rundbrief rumschickt, das heißt, was ihr hier auch für Programme im Planet 13, das ist in der Klebeckstraße 60 in Basel, auf die Beine stellt. Und das sind natürlich auch immer wieder Themen, die entsprechend hier Armut aufgreifen oder einfach auch soziale Themen aufgreifen. Und da ist ja auch einiges hier in der Schweiz entsprechend zugange. Ihr macht zum einen Filme, beziehungsweise nicht macht Filme, sondern ihr tut Filme ausstrahlen, vorführen. Und was jetzt hier auch ganz interessant mir zu scheint, es scheint, ist hier raus aus der Sackgasse, ein Vortrag von Johannes Gruber. Der beschäftigt sich ja eigentlich nicht genau mit Armut, sondern eher mit dem, ja, mit der Abstimmung eben gegen die Migration in die Schweiz hinein. Und da ist wiederum einiges entsprechend im Gange. Das heißt, die Schweiz ist ja immer in der internen Diskussion. Und ihr habt den eingeladen. Weshalb habt ihr diesen Mann eingeladen, den Johannes Gruber?
Ja, der Johannes ist bei uns auch Beiratsmitglied. Er ist ein sehr, sehr kritischer Soziologe, so sozialpolitisch und tut seinen Finger dort aufdrücken, wo man etwas einfach als Tabuthema gleich verschwinden lassen möchte. Das ging auch zum Beispiel in Bezug auf die, wie geht man mit den Erwerbslosen um? Der flexible Sozialcharakter heißt eines seiner Bücher. Also der Mensch ist überall verwertbar und missbrauchbar in Bezug auf die Menschenrechte, in Bezug auf die Arbeitskraft. Das ist ein ganz großes Thema von ihm. Und jetzt in Bezug auf die Masseneinwanderung, das war ja ganz schlimm in der Schweiz, die große Fremdenfeindlichkeit und die Migration. Natürlich sind wieder alle Ausländer und Ausländer für alle schuld und sollen bitte schon gleich verschwinden, nachdem sie hier riesen Arbeit geleistet haben und alle Autobahnen wieder stehen. Also ich mache es jetzt sehr platt. Und gegen das wehrt sich der Johannes ganz stark mit vielen anderen guten Kräften. Und die Initiative heißt ja www.initiative-raser.ch. Es werden jetzt die Stimmen, wie sagt man, geht dem nach, dass man genug Unterschriften bekommt, 100.000 Unterschriften benötigt man, aber die kommen auch zustande und das wird dann wieder vor das Volk kommen mit ganz starken Diskussionen von oben, von unten, von links und rechts. Weil die Schweiz hat sich jetzt auf eine Sonderinsel, war es ja schon immer eine, hingesetzt, nicht rechtspopulistisch, wie das Johannes sagt, weg mit den Ausländerinnen und Ausländern. Und auch die Kündigung der bilateralen Verträge mit der EU und so. Also gerne profitieren, aber nichts dazu beitragen, nicht?
Das zumindest ist ein Diskussionspunkt, den ihr hier am kommenden Montag in Deckelbeckstraße 60 eben haben werdet um 19 Uhr. Darüber hinaus macht ihr natürlich noch viele, viele Filme, die immer wieder hier das ein oder andere Thema raufgreifen. Was würdest du da als beispielhaft geben für diesen Monat?
Aber sicher mal der Klassiker, der von Pasolini, Acatone, wenn ich sein Brot mit Tränen aß, von sozialen Schichten am Rand ausgegrenzt, vor Ort und von Rom. Und sehr schnell rutscht man da runter in Zuhälterei, Prostitution, was lauter Mangel oder überhaupt keine Optionen haben. Ein ewiges Thema hier in Basel, links und rechts, weiter vorne ist ja das Rotlichtmilieu. Jeden Tag, wenn ich da runtergehe, sehe ich die jungen Frauen, manche kenne ich auch, unfreiwillige, sexuell Arbeitende. Das ist auch so ein Tabuthema und das sind die volle Realitäten, die wir ja jetzt auch haben, nicht?
Und das macht er hier alles im Planet 13. Aber ich möchte Ihnen einfach danken. Wer sich natürlich näher und mehr informieren möchte zum Planet 13, ihr habt auch eine Webseite, die kann man ganz einfach erreichen, indem man Planet 13 eingibt.
Weit über 50 versammelten sich gestern Abend am 2. Juni 2015, um für die Freilassung von Tomás Elorgarria Kunze zu demonstrieren am Bertoldsbrunnen.
Wurde von den spanischen Behörden verdächtigt, die ETA zu unterstützen. Er wurde festgenommen und 5 Tage in Isolationshaft gesteckt. Während dieser Zeit wurde er von der spanischen Polizei gefoltert. Er wurde bedroht, es gab Scheinhinrichtungen. Es wurde gedroht, auch seinen Freunden und Verwandten etwas anzutun. Er erhielt Elektroschocks. Und die Foltermethode La Bolsa, bei der dem Betroffenen eine luftundurchlässige Tüte über den Kopf gezogen wird, so dass die Gefahr des Erstickens entsteht, wurde bei Thomas angewendet. Wir befürchten, dass eine Auslieferung dazu führt, dass Thomas wieder den spanischen Behörden in die Hände fällt. Wir fürchten, dass Thomas wieder gefoltert wird. Wir haben gute Gründe dafür, obwohl der spanische Staat doch Teil der Europäischen Union ist, die zumindest per verbindlicher Konvention die Menschenrechte schützen soll. Auch der spanische Staat hat die Menschenrechtskonvention der EU ratifiziert. Und er hat die Konvention der Vereinten Nationen gegen Folter unterzeichnet. Dennoch gibt es in Spanien eine traurige Tradition von Menschenrechtsverletzungen. Ein Bruch mit der Diktatur Francos fand nicht statt. Die schweren Menschenrechtsverletzungen aus dieser Zeit wurden nie strafrechtlich aufgearbeitet. Die Täter blieben im Polizeidienst.
Kunze wird seit über 7 Monaten in Untersuchungshaft in Mannheim gehalten, um die Überprüfung eines Auslieferungsbegehren Frankreichs und der drohenden weiteren Lieferung nach Spanien durch das OLG Karlsruhe abwarten zu müssen. Tomás, der nach seiner Inhaftierung in Spanien bei der in der Incomunadio-Haft gefoltert wurde, sich durch Flucht vor 14 Jahren den spanischen Folterpraktiken entzog, hatte auf dem Weg über Frankreich diverse Paschfälschungsdelikte begangen. Wegen seiner Verurteilung in Abwesenheit liegt jetzt ein von französischen Justizbehörden verfasster europäischer Haftbefehl vor. Die spanischen Behörden, die auf eine willfährige Auslieferungspraxis durch Frankreich setzen, legten bisher selbst kein Auslieferungsbegehren vor. Stattdessen fütterten sie willfährige Medien mit Stories über den Bombenbastler der ETA, die vor 3 Jahren die einseitige Einstellung ihres bewaffneten Kampfes für die Loslösung des Baskenlandes von spanischen Staat erklärt hat. Ausgerechnet während Studium und Forschungstätigkeit am Soziologischen Institut und als Förderer von Radio Dreieckland soll José Gabriel Jiménez, so sein Name, in der neu aufgebauten Lebenswirklichkeit in Freiburg. Genau in dieser Zeit wollen die spanischen Behörden ihn als Top-Terroristen ausgemacht haben.
Spanien damals während seiner Freilassung gegen Kaution, für die er nun gerade stehen soll, sollte er vom deutschen Strafrecht behandelt werden. Dass eine Anklage wegen Unterstützung der ETA vor 15 Jahren in Baskenland zwischenzeitlich in mehreren Massenprozessen in seiner Abwesenheit durch Frankreich hochstilisiert wurde auf Mitgliedschaft in der ETA, ist ein juristischer Fauxpas meines Erachtens. Vor allem, weil es weder in der ersten Anklage im Baskenland noch den darauffolgenden Anklagen konkrete Tatbestände gibt.
In einer Phase, als die politischen Arme der ETA längst eine politische Lösung des bewaffneten Konfliktes betrieben. Die Kundgebung, die mit viel guter Musik und ärgerlichen Staatsschutzbeobachtern verlief, war neben einer Grußadresse von Thomas selbst und seiner rechtlichen Vertretung in Freiburg, alle Reden sind dokumentiert auf unserer Webseite, geprägt von Beiträgen seiner Arbeitskolleginnen und Freundin. Dabei wurde sich nicht darauf beschränkt, nur die Forderung nach einem fairen Verfahren in der BRD, sondern statt in Frankreich oder Spanien zu stellen, sondern auch nach 7 Monaten U-Haft seine sofortige Freilassung verlangt.
Das war noch Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 4. Juni 2015, produziert bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!
my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.